NDR Info. Themen des Tages.
GK, VV, W und WM. Mit diesen Kürzeln beschäftigen wir uns gleich ausführlich. Zum einen mit der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Darüber haben Bundestag und Bundesrat heute abgestimmt. Bei Volkswagen hat die Sitzung des Aufsichtsrats gestern nur wenige Details gebracht zu Sparreformen. Wie geht's nun in die Werksferien? Fragen wir gleich. Und bei der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es heute das zweite Viertelfinale. Frankreich ist ja schon weiter. Wer wird folgen? Spanien oder Belgien? Dazu gleich unsere Reporterin. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Selten liegen die Einschätzungen für ein Gesetz so weit auseinander wie beim GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz zwischen endlich stabil finanziert und drohender Pleitewelle von Krankenhäusern in Deutschland. Im Bundestag hat die Koalition aus CDU und SPD am letzten Tag vor der parlamentarischen Sommerpause die Sparreform durchgebracht. Die Opposition fand ja die Zeit zu kurz, um die Vorschläge zu durchdringen. Ein gerichtlicher Stopp wurde aber abgelehnt. Das Paket sieht auf der einen Seite weniger Ausgaben vor bei Praxen, Kliniken, Apotheken oder auch der Pharmabranche und auf der anderen Seite mehr Einnahmen durch höhere Zuzahlungen bei Medikamenten. Nur noch in Ausnahmefällen gibt es eine kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern und auch der Leistungskatalog wird kleiner. Patientenschützer Eugen Brüsch bemängelt, dass auf der Ausgabenseite zu wenig gespart wird.
Ein Plus von 28% in den letzten 5 Jahren. Haben das die Patientinnen und Patienten verursacht? Oder war es die Pharmaindustrie, die Krankenhäuser und die Praxen selbst? Und genau an dem Kern, nämlich dass wir weggaloppierende Ausgaben haben, die nichts mit den Einnahmen mehr zu tun haben, an diesem Kern hat leider das Gesetz nichts geändert.
Mein Patientenschützer Brüsch, die GKV-Reform ändere die Probleme nicht. Große Kritik kam im Vorfeld ja auch aus einigen Bundesländern, unter anderem den Norddeutschen aus Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Man wollte noch deutlich bessere Konditionen für die Krankenhäuser herausverhandeln. Aber auch in diesem Gremium wurde vor kurzem dem Gesetz zugestimmt und der Vermittlungsausschuss nicht angerufen. Sarah Beham fasst die Entscheidung in Bundestag und Bundesrat heute zusammen.
Aufatmen bei der schwarz-roten Koalition. Die erste große Reform ist beschlossen. Das war das politische Ziel auch für die zuständige Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU.
Wir stabilisieren die Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenversicherung ist dramatisch und sie erlaubt auch keinen Aufschub mehr.
Allein nächstes Jahr klafft eine Lücke von rund 19 Milliarden Euro bei den gesetzlichen Krankenversicherungen. Das Sparpaket betrifft daher alle, Versicherte, die Pharmaindustrie, Kliniken und Praxen.
Diese Reform darf nicht beschlossen werden heute.
Vor dem Bundestag demonstrieren deswegen Psychotherapeuten, Pflegepersonal und Gewerkschaften. Auch drinnen im Parlament kommt Widerstand. Die Debatte emotional, hitzig und mit vielen Zwischen- und Ordnungsrufen.
Also es ist, glaube ich, nicht ganz so schwer zu verstehen, wenn man eine Frage stellt und die Ministerin die Frage beantwortet, dass man dann auch zuhört, selbst aus der Fraktion, die die Frage gestellt hat. Bitte.
Die Opposition ist sich inhaltlich einig wie nie. Britta Hasselmann von den Grünen.
Das Gesetz ist mit heißer Nadel gestrickt und es wird keine Effizienzgewinne geben und es wird keine Beitragsstabilität geben, sondern Krankenhausinsolvenzen, überlastete Hausärzte und verratene Psychotherapeutinnen und Therapeuten.
Auch Heidi Reicheneck von der Linken glaubt nicht daran, dass die Beiträge nicht weiter steigen.
Sie wollen stabile Beiträge. Ich verrate Ihnen, wie Sie die bekommen, wie Sie die sogar senken können. Mit einer Bürgerinversicherung, in die alle einzahlen, auf alle Einkommensarten, ohne Beitragsbemessungsgrenzen. Das wäre der richtige Weg.
Nicole Hess von der AfD warnt.
Das ist keine Reform, das ist eine Einladung zum Rückzug aus der Versorgung.
Das Paket sei nur ein erster Schritt, betont man selbst in der schwarz-roten Koalition. Etwa Dagmar Schmidt von der SPD.
Dieses Gesetz ist keine Gesundheitsreform. Dieses Gesetz ist auch kein Gesetz, wonach Verabschiedung die Sektkorken knallen.
Denn das Gesetz bedeutet für rund 75 Millionen Versicherte höhere Zuzahlungen bei Medikamenten. Die kostenfreie Mitversicherung von Ehepartnern wird eingeschränkt, beim Zahnersatz gekürzt. Alle sind gefordert. Politisch haben Union und SPD an einem Strang gezogen, auch im Bundesrat. Die Bundesländer hätten dort die GKV-Reform noch ausbremsen können, drohten, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Aber dann kommt es anders.
Wer ist für die Anrufung des Vermittlungsausschusses? Das ist eine Minderheit. Der Vermittlungsausschuss ist nicht angerufen worden.
Auch die Hürde im Bundesrat ist genommen. Das hatte seinen Preis. Ein 550 Millionen Euro Angebot vom Bund an die Länder für Kliniken. Unklar bleibt, woher soll das Geld kommen? Fürs Erste ist das Sparpaket beschlossen. Ruhe kehrt damit wohl nicht ein.
In Kraft treten sollen die Neuregelungen dann ab 1. Januar, also in gut 6 Monaten.
NDR Info. Die Meinung.
Kommt heute von Birte Sönnigsen aus dem Hauptstadtstudio.
Die Bundesregierung hatte keine Wahl. Sie musste ein Sparpaket beschließen, denn ansonsten schießen die Krankenkassenbeiträge in den nächsten Jahren durch die Decke. Das werden weder Versicherte noch Arbeitgeber wollen. Aber wenn der Kanzler dieser Reform schon das Label historisch verleiht, wenn Unionsfraktionschef Jens Spahn von einer Jahrzehntreform spricht, dann hätte dieses Sparpaket ein anderes Verfahren verdient gehabt. Keine umfangreichen Änderungen auf den letzten Metern, kein Feilschen um hunderte Millionen Euro bis tief in die Nacht. Letztlich hat sich der Bund die Zustimmung zu diesem Gesetz teuer erkauft. Und das nur, weil es unbedingt vor der Sommerpause beschlossen werden sollte. Jetzt muss dieses Geld an anderer Stelle im Gesundheitssystem eingespart werden. Wo? Das ist noch völlig unklar. Damit bleibt auch offen, ob das Gesetz sein Ziel überhaupt erreichen wird, nämlich dass die Zusatzbeiträge für die Krankenversicherung in den nächsten Jahren tatsächlich nicht steigen. Soweit das Formale. Inhaltlich verlangt dieses Sparpaket vielen etwas ab. Und es ist richtig, dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss, auch die Versicherten selbst. Zumutbar ist etwa, dass Zuzahlungen in der Apotheke steigen. Falsch hingegen ist, dass die Pharmabranche sich mit massivem Druck und Drohungen durchgesetzt hat. Ja, die Pharmabranche ist wichtig für Deutschland. Aber bitte keine Wirtschaftsförderung mit Beitragsgeldern der Versicherten betreiben. Stattdessen sollte die Bundesregierung für bessere Standortbedingungen und für bessere Forschungsbedingungen sorgen. Dieses Sparpaket darf jetzt trotz allem nur der erste Schritt sein. Jetzt müssen echte Strukturreformen folgen. Fraglich ist aber, ob die Koalition noch mal die Kraft hat, sich mit all den starken Playern im Gesundheitswesen und mit den Bundesländern so auseinanderzusetzen, wie es nötig ist. Aber auch hier bleibt ihr eigentlich keine andere Wahl.
Die Meinung von Birte Sönnigsen aus dem Hauptstadtstudio und gleich noch ein Aufreger aus dem Bundestag, das sogenannte Heizungsgesetz. Auch dafür hat sich am letzten Tag vor der Sommerpause die Mehrheit noch ausgesprochen. Nun sind also die strengeren Regeln aufgehoben. Es kann auch weiterhin auf Öl- und Gasheizungen in Deutschland gesetzt werden. Mehr dazu von Lissy Kaufmann.
Wer künftig neue Öl- und Gasheizungen einbauen will, soll das tun können. Und zwar langfristig. Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz macht es möglich, unter der Bedingung, dass ab 2029 stufenweise mehr klimafreundliche Brennstoffe zum Einsatz kommen. Die bisherige Vorschrift, dass neue Heizungen mit 65% erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, entfällt. Damit setzt die schwarz-rote Koalition ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag um, das alte Heizungsgesetz abzuschaffen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Müller verteidigt das Gesetz. Man ersetze Bevormundung durch Wahlfreiheit.
Das ist ein gutes Gesetz für Deutschland, ein gutes Gesetz für den Klimaschutz und ein gutes Gesetz für die Freiheit.
Die SPD verweist auf den Schutz für Mieter, wenn deren Vermieter sich für eine neue Gas- oder Ölheizung entscheiden. Dann müssen Vermieter einen Teil der Heizkosten übernehmen. Der Linkspartei geht das nicht weit genug. Sie warnt davor, dass die, Zitat, vorgegaukelte Freiheit im Heizungskeller zu falschen und teuren Entscheidungen führen könne. Die AfD spricht von einem Heizungshammer 2.0. Sie kritisiert, dass es nicht genügend klimaneutrale Brennstoffe für Öl- und Gasheizungen geben werde, um die Anforderungen zu erfüllen. Die Grünen-Abgeordnete Verlinden wirft der Bundesregierung vor, die, Zitat, schlechteste Wirtschaftspolitik aller Zeiten zu machen und die Klimaziele krachend zu verfehlen.
Sie sind klimapolitisch nicht zu langsam unterwegs. Nein, Sie sind im Rückwärtsgang unterwegs. Wachen Sie endlich auf!
Deutschland will ab 2045 klimaneutral sein. Die Bundesregierung will, dass dann nur noch klimafreundliche Brennstoffe verkauft werden dürfen. Ein entsprechendes Gesetz soll aber erst nach der Sommerpause erarbeitet werden.
Und auch dieses Thema beschäftigt Deutschland. Konzernbetriebsrat und IG Metall warnen. Medienberichte über verschärfte Sparpläne beim Volkswagen-Konzern verunsicherten nicht nur die Belegschaft. Bis zu 100.000 Jobs könnten weltweit betroffen sein. 4 deutsche Werke stehen unter Druck. Laut internen Zielen könnten Standorte wie Emden, Hannover, Zwickau und das Audi-Werk in Neckarsulm sogar geschlossen werden. Außer die Kosten würden massiv gesenkt. Betriebsratschefin Cavallo hat von Vorstandschef Blume gefordert, sich noch heute zu den Sparplänen zu äußern. Bislang gab es darauf aber noch keine Reaktionen. Wir sprechen gleich mit einem IG Metall-Vertreter, was er vorschlagen würde als Lösung für den Sparzwang bei VW. Über den Tag nach der Aufsichtsratssitzung berichtet dabei erstmal Claudia Wulsberger.
Um 6 Uhr heute Morgen ging am VW-Werk in Hannover die Arbeit los. Die Stimmung hier nach der Aufsichtsratssitzung gestern durchwachsen.
Ja, alle schauen nach Wolfsburg. Alle wollen wissen, wie es weitergeht. Wir hoffen natürlich, dass es weitergeht. Weil das wäre auch der Tod für die Region. Das muss man ganz klar sehen. Sind ja nicht nur wir von VW, es sind ja alle, die so drumherum liegen, Zulieferer, der kleine Bäckermann, alle.
Man muss erstmal abwarten, was kommt. Also ich finde, dass da die Presse mal ein bisschen viel macht. Und solange da nichts von unserer Führung kommt und von der Gewerkschaft und Betriebsrat, sehe ich das alles erstmal ganz locker. Gespart werden muss auf jeden Fall, aber immer ruhig bleiben.
Also ich muss sagen, ich finde es schade, dass man so ein bisschen im Unwissen dann noch weiterhin bleibt und dass man so in den Urlaub geschickt wird. Ja, im Endeffekt, also wir Produktionsarbeiter vor allem, wir machen halt das, was wir immer können. Wir bauen Autos und wir hoffen, dass wir so einfach entgegenwirken können, indem wir einfach da sind.
Die Werke gelten als zu teuer und sie sind nicht ausgelastet. Volkswagen verkauft viele Autos, aber nicht mehr so viele wie zu Hochzeiten. Dafür kaufen auch hier immer mehr Menschen Elektroautos aus China. Die Konkurrenz ist mittlerweile in Europa angekommen. Für die veränderte Marktlage reichen die bisherigen Sparpläne offenbar nicht mehr aus. In einer Videobotschaft hat sich Konzernchef Oliver Blume gestern geäußert.
Wir machen den Volkswagen-Konzern schneller, robuster und wettbewerbsfähiger. Wir reduzieren Komplexität, fokussieren unsere Technologien, richten Produkte, Entwicklung und Produktion noch regionaler in den Märkten aus, bauen Überkapazitäten ab, straffen unser Beteiligungsportfolio und verschlanken unsere Strukturen.
Kein konkretes Wort zu der Frage, ob Werke schließen müssen. Das hält Automobilexperte Stefan Bratzel vom Center for Automotive Management zwar für notwendig, aber nicht ausreichend.
Volkswagen hat keine Chance, wenn man sich nicht auf die Zukunftsthemen, auf neue Technologien fokussieren kann. Insofern hat auch die Arbeitnehmerseite durchaus recht. Werksschließungen allein werden Volkswagen längerfristig nicht helfen.
Möglicherweise würde es auch reichen, nur 2 der 4 in Frage kommenden Werke zu schließen. Auch die Vorschläge, die Zahl der Automodelle zu reduzieren, hält er für sinnvoll. Neben dem reinen Sparen geht es in Blumes Zukunftsvision aber noch um was anderes. Er will den Konzern so umbauen, dass möglicherweise der Einfluss des Landes Niedersachsens und des mächtigen Betriebsrats eingeschränkt wird. Dieser Einfluss ist im VW-Gesetz geregelt. Das Gefüge zu ändern, lehnt Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies weiter ab. Er sitzt selbst im Aufsichtsrat von VW.
Wir haben ein Erfolgsmodell mit dem VW-Gesetz. Wir haben ein Erfolgsmodell mit der Marke Volkswagen innerhalb des Konzerns. Und auch das hat für mich nicht nur in der Vergangenheit eine Grundlage geschaffen, zukunftsfähig zu sein, sondern auch für die Zukunft. Insofern gibt es schon, ich glaube, ein paar klare Linien, die wir alle haben.
Klar ist bisher vor allem eins. Bis es bei Volkswagen eine Lösung gibt und einen ausgehandelten Kompromiss, wird noch einige Zeit vergehen.
Claudia Wulsberger berichtete, ja, bis hierhin gibt es also nur wenig gesicherte Informationen. Darüber habe ich auch mit Daniel Friedrich gesprochen, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Die Betriebsratsvorsitzende Cavallo hat ja gefordert, dass sich VW-Aufsichtsratschef Blume bis heute erklärt. Es gab nur eine Videobotschaft ohne viele Details. Kommt da noch ein Gesamtkonzept heute? Hoffen Sie noch?
Ich halte es für unverantwortlich, wie der Vorstand hier mit den Menschen, die für ihn arbeiten, seine Belegschaften nicht kommuniziert. Man muss doch jetzt, nachdem da schon seit Wochen Schlagzeilen, man liest über Werke, die geschlossen werden, so ein Personalabbau etc., alles Gerüchte, alles irgendwelche geleakte Unterlagen etc., der Vorstand ist hier dringend geboten, endlich sich zu erklären, die Menschen haben das verdient. Damit jetzt in den Urlaub zu gehen, das ist nicht akzeptabel, aber ich befürchte, da hat man Angst vor der eigenen Courage und deswegen werden wir nichts aus Wolfsburg hören.
Wie groß ist denn der Druck auch von Frau Cavallo, die ja das schon als Ultimatum formuliert hat, aber ab heute, wie Sie haben es gerade gesagt, Werksferien, Urlaub. Wie geht es dann konkret nach den Ferien weiter?
Welche wir werden weiter die Informationen einfordern müssen. Wir planen ja in der Regel unsere Betriebsversammlung über das Jahr und dann wird man nach dem Urlaub aber außerordentliche Betriebsversammlung machen müssen, sagen müssen, Vorstand, kommt her, kommt in die Werke, erklärt den Menschen, was eure Pläne sind. Gerüchte, Informationen, die man nicht benutzen kann oder ähnliches, das muss vorbei sein. Der Vorstand ist dann gefordert. Aber klar ist auch, diese Pläne, wie sie da jetzt in den Nachrichten zu lesen sind, sind nicht akzeptabel. Man muss mit den Menschen Lösungen machen. Wir schließen ja nicht die Augen davor, dass wir Probleme haben. Aber das, was da zurzeit diskutiert wird, ist nicht akzeptabel.
Da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber vielleicht erst noch konkreter der Blick auch nach Emden. Was haben Sie als Bezirksleiter für die IG Metall heute gehört von der Belegschaft?
Naja, die Menschen sind natürlich verängstigt. Das heißt ja, das Werk soll komplett geschlossen werden. Das muss man sich immer vorstellen. Heute fahren sie dahin, da arbeiten mehrere tausend Menschen. Man ist da sozusagen in den letzten 40, 50 Jahren gewohnt gewesen, dass man von Volkswagen Emden redet, mit all den Vorteilen. Menschen haben Arbeitsplätze aufgegeben, weil sie eine Chance hatten, zu VW zu kommen. Und dass das alles auf einmal in Frage steht, das schockiert viele, das macht Angst. Das macht Angst vor der Zukunft, macht Angst auch vor einer abgeschnittenen Region. Und wir müssen aufpassen, dass die Menschen nicht resignieren, sondern dass sie sagen, nein, das akzeptieren wir so nicht. Und da sind wir mit der Mannschaft, mit den Kolleginnen und Kollegen im engen Kontakt, wirklich zu sagen, wir werden für die Zukunft in Emden und an den anderen Standorten gemeinsam antreten.
Aber wenn wir nochmal Emden rausgreifen, wir haben ja gerade den Bürgermeister gehört, der sagt, es kauft auch keiner Grundstücke mehr. Also dieser Vertrauensverlust, den Sie auch gerade skizziert haben, den gibt es wohl schon vor Ort. Es sei für die Region wichtig, die Arbeitsplätze zu halten, weil sonst tote Region. Ist das für Emden eigentlich anders als für die anderen Standorte?
Nein, Sie können das ja so durchgehen, auch wenn Sie nach Osnabrück gucken, wenn Sie nach Zwickau gucken. Das sind ja alles Werke, die in der Region eine besondere Verantwortung haben. Gute tarifliche Arbeitsplätze, gute Produkte, die man gefertigt. Ein Stolz, der ja auch da war. Die Menschen sagen ja nicht nur, ich arbeite bei VW, sondern wir bauen sozusagen die besten Autos. Und da wollen wir wieder hin. Und das ist eben so ein Punkt, wo wir sehen, Ostfriesland oder eben auch in Sachsen, wenn wir da VW wegdenken würden, dann hat das natürlich für die ganze Region einen enormen Schaden. Und deswegen können wir diese Pläne auch nicht akzeptieren.
Sie haben es schon angesprochen, Herr Friedrich. Klar, allen ist bewusst, der Volkswagen-Konzern ist im Schlingern. Jetzt haben wir noch heute die Quartalszahlen dazu, also gespart werden muss. Was ist Ihr Entwurf? Wo sollte man ansetzen?
Nee, wir haben ja einen Vertrag geschlossen vor 2 Jahren und der heißt, wir gehen in die Werke, wir machen sie fit für die Zukunft. Das passiert in Emden, aber auch in anderen Werken. Aber der Vorstand hat auch zugesagt, dann auch neue Produkte, neue Autos in die Fabriken reinzuholen. Das heißt, man muss sich an Verträge halten. Der zweite Punkt ist, wir müssen natürlich auch schauen, wo können wir besser werden. Wir haben, glaube ich, kein gutes Konzept für die ganze Frage, wie bauen wir Autos für und in Nordamerika. Wir müssen gucken, wie wir den europäischen Automarkt sozusagen neu sozusagen gestalten. Und wir haben auch keine Antwort auf die Frage, wie gehen wir mit China um. Das heißt, wir sagen nicht, dass wir keine Lösungen brauchen. Man muss verändern, man muss neue Konzepte machen. Aber Entschuldigung, wenn ich sehe, wie in den letzten 15 Jahren dieses Management ein Fehler nach dem anderen gemacht hat, die Milliarden gekostet. Ich sage nur dieses Skandal, ich sage nur die Frage E-Mobilität, Umstellung, etc. Was da verpennt worden ist, beziehungsweise wo da Geld vernichtet worden ist. Und da muss man jetzt auch die Verantwortung dafür übernehmen und sagen, wir wollen mit den Menschen jetzt auch langfristig eine Zukunft aufbauen. Und dafür muss man jetzt die Konzepte gemeinsam erarbeiten und nicht so eine Kahlschlagpolitik machen, wie die ja durch die Medien gerade geht.
Sagt Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Ja, und Fragen und Antworten zur Lage bei Volkswagen, wie es weitergeht, finden Sie auch unter ndr.de oder in der ndr-info-App. Er tritt nicht sofort zurück, aber nicht wieder an. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner zieht die Spitzenkandidatur zurück. Im September wird in Berlin ja ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Hintergrund ist Wegners Krisenmanagement beim Blackout in der Hauptstadt im Winter. Angela Ulrich dazu aus Berlin.
Wer ihn als Spitzenkandidat beerben soll, blieb zunächst offen. Die Kritik entzündete sich vor allem an falschen Angaben Wegners zu seiner Kommunikation während des Stromausfalls im Berliner Südwesten. Wegner räumte kommunikative Fehler ein und sagte wörtlich:
Und das war auch Mist. Und ich ärgere mich am meisten darüber. Aber meine Damen und Herren, wenn ich feststelle, dass ich mit den Themen, die entscheidend sind für die Menschen, nicht mehr durchdringe, dann muss es Konsequenzen geben. Denn die Stadt Berlin ist wichtiger als eine Person und die Stadt Berlin, die Berlinerinnen und Berliner sind mir wichtiger als meine Person.
Er wolle authentisch bleiben, womit er zuletzt nicht mehr durchgedrungen sei, so Wegner. Am Abend werden die Berliner CDU-Kreisvorsitzenden zusammenkommen. Sie beraten über eine neue Spitzenkandidatur. Regierender Bürgermeister will Wegner bis zur Wahl am 20. September aber bleiben. Zuletzt war die CDU im Berlin-Trend des RBB vom 1. auf den 4. Platz abgerutscht. Nur noch 17% der Berlinerinnen und Berliner sprachen sich für die Christdemokraten aus.
Berlins Bürgermeister Wegner gibt die Kandidatur ab, soweit Informationen von Angela Ulrich.
NDR Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Heute Abend europäisches Viertelfinale Spanien-Belgien. Und die Belgier waren es ja auch, die Co-Gastgeber USA aus dem Turnier geworfen haben. Wir erinnern uns an den Rote-Karten-Skandal um Donald Trump. Ich habe unsere WM-Reporterin Ann-Kathrin Rose gefragt, wie sehr ist das eigentlich noch Thema bei den Spielern?
Naja, es war auf jeden Fall nach diesem Sieg in der Kabine Thema. Denn da wurde nochmal, wie nenne ich es, getanzt, wie Donald Trump das macht. Es waren eher leicht unkoordinierte Bewegungen und das zu YMCA. Und jetzt hat man ein bisschen das Gefühl, dass da viel Selbstbewusstsein auch im Team ist, dass die strotzen vor Selbstvertrauen. Spanien richtig schwieriger Gegner, aber die Belgier sagen, wir sind ja jetzt nicht hier, um nach Hause zu fahren.
Du hast gesagt, Spanien kein leichter Gegner. Spanien hat, soweit ich das überblicke, auch noch kein Gegentor bekommen bei dieser WM, oder?
Genau, als einziges Team noch gar kein Gegentor. Und wenn wir das letzte Spiel von der letzten WM mit reinrechnen, sind die seit 6 WM-Spielen ohne Gegentor. Das ist Rekord. Und das macht die Spanier eben so stark, dass die defensiv unfassbar gut sind. Dann haben die Rodri, der im Mittelfeld das Spiel denkt und lenkt. Ja, und auch vorne haben sie weniger Tore zwar geschossen als die Belgier, aber sind immer wahnsinnig gefährlich. Und die Belgier eben in der Defensive sehr anfällig, zumindest anfälliger als die Spanier. Also Spanien, eines der Top-Teams, auch als Favorit auf den Titel.
Schauen wir vielleicht auch noch auf morgen an, Kathrin. Norwegen, England. Norwegen, das sind die Ruderer, die ja mal ein Geheimtipp waren, aber dann ganz schnell nicht mehr so geheim waren. Erling Haaland ja auch in Großbritannien geboren. Er spielt auch dort, hat schon 7 Tore geschossen. Wer geht da morgen als Favorit ins Spiel?
Ja, das ist ganz spannend, weil auch da sicherlich vor 4 Wochen alle gesagt hätten, England, klarer Favorit. Jetzt würde ich sagen, das wird ein wahnsinnig tolles, ein wahnsinnig spannendes Spiel hier in Miami. Denn es sind schon viele Norweger, aber auch viele Engländer in der Stadt. Und man muss sich das mal vorstellen. Es ist brutal heiß hier. Die norwegischen Fans haben sich am Miami Beach, wo man sich, sollte man übrigens nicht machen, am Sand die Füße verbrennen kann, sozusagen schon mal eingerichtet. Da ist ein großer norwegischer Ball. Da ist viel, viel norwegische Stimmung. Ich glaube, es gibt in dieser Partie keinen klaren Favoriten. Auch die Engländer haben sich weiterentwickelt bei diesem Turnier, sind unglaublich gereift und Norwegen hat nach diesem Sieg auch gegen Brasilien überhaupt nichts zu verlieren und hat mit Erling Haaland richtig viel Spaß.
Apropos Spaß, was sind die Geschichten rechts und links neben den reinen Turnieren, Zahlen und Fakten?
Ja, das sind so Kleinigkeiten, ne? Also das ist der Haaland-Hype, der hier nicht nur auf den Straßen ist. Hier gibt's übrigens auch Trikots von Erling Haaland zu kaufen. In Miami würde man das erst einmal nicht denken, sondern das ist der Hype dann im Internet. Wie macht Erling Haaland seinen Zopf? Das sind Kleinigkeiten, das natürlich immer auch auf den vielleicht neuen Bundestrainer auf Jürgen Klopp geschaut wird und wen der am Spielfeldrand so kennt, wen der begrüßt, mit wem der sich so abklatscht. Das sind die Dinge, die so nebenbei passieren und die dann aber hier für viel Erheiterung sorgen.
Informationen aus unserem WM-Team in den USA waren das von Ann-Kathrin Rose. Ja, und das Viertelfinale Spanien-Belgien beginnt dann heute Abend um 21 Uhr. Wir bleiben noch sportlich, schauen aber aufs Tennis. Es ist nämlich 31 Jahre her, dass zum letzten Mal ein deutscher Tennisspieler im Finale von Wimbledon gestanden hat. Das war, klar, Boris Becker damals. Jetzt gibt's einen Nachfolger. Alexander Zverev hat heute Nachmittag sein Halbfinalmatch gewonnen und darf nun am Sonntag um den Titel spielen. Matthias Kammann blickt auf das Spiel heute zurück.
Am Ende war das Match von Alexander Zverev dann doch so klar, wie die nackten Zahlen vorher vermuten ließen. Denn die am Montag neue Nummer 2 der Weltrangliste aus Deutschland besiegte den Briten Arthur Ferry in nur 2 Stunden und 13 Minuten in 3 Sätzen mit 7:6, 6:2 und 6:4. Ausschlaggebend war in einem ausgeglichenen ersten Satz der Tiebreak, den Zverev kurz und schmerzlos mit 7:0 gewann. Danach war der Widerstand des 23-jährigen Londoners gebrochen. Zverev bestimmte das Match mit seinen mächtigen Auf- und schnellen Grundschlägen. Und er ließ nicht zu, dass ein Funke auf die 15.000 Zuschauer auf dem Center Court übersprang, die so euphorisch in diese Partie gegangen waren. Zverev gewann allerdings nicht nur dieses Match, sondern er schaffte es damit auch, bei allen vier Grand-Slam-Turnieren mindestens einmal ins Endspiel zu kommen. Und in Wimbledon steht er jetzt in einer Reihe mit den deutschen Finalisten Boris Becker, Michael Stich, Wilhelm Bungert und Gottfried von Kramm. Zverev wartet nun auf seinen Endspielgegner, der zwischen der Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, und dem 24-maligen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic ermittelt wird.
Alexander Zverev dann also am Sonntag im Finale von Wimbledon. Und damit enden unsere Themen des Tages für Freitag, den 10. Juli.